Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Depot-Updates. Philipp hat erst kürzlich sein Depot-Update zum Monat Juni herausgegeben. Nun bin ich unter Zugzwang und deswegen bringe ich diesen natürlich heute auch schon mit raus. Leider, und das muss man ja sagen, ist der Podcast diese Woche nicht möglich gewesen aufgrund beruflicher kurzfristiger Ereignisse. Da geht es eben manchmal ein bisschen hin und her und da konnten wir nicht zusammenkommen, auch zeitlich. Deswegen, Verzeihung, dass wir erst nächste Woche den nächsten Podcast bringen können, aber heute vielleicht zum Trost eben doch der Depotrückblick zu diesem Wochenende, wo ja dann auch die EM beginnt. Vielleicht könnt ihr euch dahingehend auch ein bisschen anderweitig ablenken. Trotzdem, bevor wir heute einsteigen, der Disclaimer-Hinweis. Alles, was ich hier sage, kann total falsch sein, kann auf falschen Tatsachen, vielleicht auch auf falschen Fakten beruhen. Es soll nur einfach zeigen, wie ich vorgehe, welche Themen für mich wichtig sind in meinem Depot, nach meiner Strategie, nach meiner Einschätzung. Und das möchte ich einfach gerne mitgeben. Und wenn ihr anderer Meinung seid, ist das völlig nachvollziehbar, auch völlig in Ordnung und genau so soll es ja auch sein, dass ihr dann eben eure eigenen Entscheidungen treffen könnt. Das ist ja unser alleroberstes Ziel, damit wir eben alle eine gute und doch sehr solide Altersvorsorge aufbauen können, die abseits vom Staat funktioniert. Heute ist mein Depot-Update dran. Anders als Philipp habe ich nicht nur den Monat, sondern eben gleich das ganze zweite Quartal, weil ich eben nicht ganz so oft dazu gekommen bin. Insofern seht es mir nach, heute dafür umso mehr auf einmal und da alle Updates, die eben doch in dem letzten Quartal stattgefunden haben. Zum Aufbau der heutigen Folge. Wir schauen uns erstmal meine Top 10 Positionen an, dann auch die Flop 5 Positionen, also wo Licht ist, ist auch Schatten, wie Philipp immer so schön sagt. Außerdem noch eine Übersicht meiner Dividendeneingänge. Das Depot hat News, also hier und da gab es eben auch ein paar Nachrichten, die auch die Kurse bewegt haben und da habe ich jetzt ein paar jüngere mitgebracht und noch nicht so weg oder weit weg liegende. Dazu natürlich wie immer die Käufe und Verkäufe, vielleicht auch das, was die meisten am ehesten wissen wollen und meine Strong-Buy-Liste, meine Überlegungen, die eben dann darauf zurückzuführen sind, was ich vielleicht als nächstes kaufe im nächsten Update und dann gibt's ja auch schon Ende des Monats Juni sowieso den Depot-Rückblick-Podcast, da könnte man eh nochmal genauer drauf schauen, was noch dazu gekommen ist. Da gehen wir dann auch dahingehend natürlich nochmal drauf ein. Meine Top 10 Positionen nach Rendite gewichtet ist, und das habe ich auch gleich mal noch mit den alten Kennzahlen aus dem ersten Quartal oder Ende des ersten Quartals mitgebracht, Nvidia läuft und läuft und läuft. Der Aktiensplit ist jetzt vollzogen worden, die Aktie also hier wieder optisch günstiger, aber natürlich in der fundamentalen Bewertung weiterhin super teuer und wird täglich gefühlt etwas teurer. 1.900% sind es knapp. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind es tatsächlich sogar 1.900%. Ich nehme heute zum Freitag auch auf. Und da muss ich sagen, hat diese Position natürlich schon eine Gewicht, also doch eine ganz schön satte Gewichtung im Depot. Das macht schon einiges aus und am Ende des Tages entscheidet sich bei Nvidia und auch noch ein paar anderen Positionen, ob es ein positiver oder ein negativer Tag war, je nachdem, wie da eben so die Handelsrichtung der Großen ist. Trotzdem tolle Entwicklung. Ich freue mich natürlich. Die Depotgröße hat sich absolut gelohnt bei dem Einstieg. Und ich wünsche nur jedem, dass es mal in die Richtung geht. Und mit langer Zeit und mit langer Geduld ist da auch sicherlich das ein oder andere Unternehmen dabei. Apple auf Platz 2. Neuerdings ist sogar hochgerutscht, weil hier andere ein bisschen Platz gemacht haben. Apple erst kürzlich ausgebrochen. Wir gehen nachher noch kurz drauf ein. 357% statt den 265 wie noch im letzten Quartal. Amazon mit 334% auch schön oben auf. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Alphabet hat gut aufgeholt mit 216%. Microsoft knapp vor der 200% Marke. Arista Networks läuft auch wie am Schnürchen bei 161% befindet sich diese Aktie mittlerweile. Auch die Oscar Health Position, die ich ja relativ spekulativ eröffnet habe auf kleinem, geringem Niveau, ist mittlerweile bei 138%. Auch darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Dann kommen so ein paar zwei Dickschiffe, muss man sagen, mit Stryker und ServiceNow, die so stetig immer weiter nach oben gehen, auch wenn sie im letzten Quartal hier ein wenig höher standen. Und zu guter Letzt, Super Microcomputer mit 68% Kursentwicklung. Das ist der aktuelle Stand. Im Q1 waren es noch 265%. Was ist passiert? Ich habe nachgekauft und damit natürlich die prozentuale Entwicklung beeinflusst. Aber das ist, glaube ich, kein großes Problem, wenn man es dann in absoluten Zahlen sehen kann. Meine Flop 5. Aktuell nach wie vor Digital Turbine, diese 50-Euro-Position möchte ich einfach auch nicht mehr platt machen. 97% minus, was soll man machen? Upstart, 85% miese, also auch ordentlich in den nassen. XP World Holdings mit 76% auch nach wie vor nicht wirklich hervorragend im Depot, zumindest nicht im positiven Sinne, aber immerhin sind sie ja, sollten die Zinsen wieder sinken, kann es hier natürlich wieder ein bisschen zu Auftrieb kommen. Ob ich die Position jetzt lange halte, würde ich jetzt fast in Frage stellen. PayPal mit 67%, schauen wir mal, wann es hier endlich mal nach oben geht, und B. Riley Financial taucht man in der Liste auf und manchmal nicht. Mit minus 66% geht es nach wie vor sehr volatil nach oben, aber eben auch mal nach unten. Damit kann ich trotzdem gut leben. Meine Dividendeneingänge im Q1, wir sehen es, waren es in diesem Jahr noch 327,45 Euro. Jetzt aktueller Stand 685, also sprich knapp verdoppelt in dem Quartal. Mir geht es ja nicht unbedingt um die Dividenden, wenn ich ein Unternehmen kaufe, wenn ich eine Aktie in mein Depot reinhole, sind Dividendenrenditen eher Nebensache. Trotzdem, man sieht, auch wenn man sich nicht viel für Dividenden interessiert, es entwickelt sich automatisch mit nach oben, natürlich weil man insgesamt das investierte Kapital erhöht, damit natürlich auch die prozentualen Anstiege da auch höher sind, ganz klar. Und zum anderen, weil natürlich laufende Positionen mit Dividendenerhöhungen glänzen im Jahr. Und das merkt man natürlich dann auch in den absoluten Zahlen, wenn man dann hier die Dividendeneingänge trackt. Also, mein Ziel war es natürlich, das letzte Jahr dann zu überbieten. Jetzt ist aktuell der 14.06., wo ich hier auch aufnehme. Das heißt, ein halber Monat fehlt ich ja natürlich noch in dieser Statistik. Dann denke ich, ist es auch möglich, dass ich dann am Ende des Jahres mehr Dividendeneingänge habe als noch im letzten Jahr, ohne dass ich darauf wirklich eine Rücksicht genommen hatte. Depot News. Was ist passiert? Es gibt wieder eine Gratis-Aktie und darüber freue ich mich natürlich ganz besonders. Ich bin jetzt über 4 Jahre bei Air Liquide investiert und nun ist wieder ein zweites Jahr vergangen und das heißt, es gibt hier eine Besonderheit bei der Dividende, nämlich diese Gratis-Aktie. Und die bekommt man alle 2 Jahre, alle 10 Aktien eingebucht, deswegen auch die Aktie dann um 10% im Kurs fällt, weil das natürlich bereinigt wird aufgrund der Verwässerung. Diese Aktien werden auch ins Depot eingebucht und das ist natürlich etwas, was ja wie so eine Art Komplett-Aktie als Dividende zu sehen ist. Ja, also sprich, dieser Wert einer dieser zugebuchten Aktie hat ja in etwa den Wert dann bereinigt, von etwa jetzt im Moment 163 Euro. Das ist natürlich eine schöne Dividende. Air Liquide macht es ja auch clever, weil sie natürlich dadurch die Volatilität verringern, weil Investoren hier langfristig gebunden werden durch attraktive Anreize, weshalb es hier keinen Sinn macht, immer zu verkaufen und dann wieder zu kaufen und wieder hin und her, sondern man behält sich hierbei, da auch stabil die Aktionäre bei Laune zu halten. So auch, wenn man die Aktie umschreiben lässt und eintragen lässt, dann bekommt man sogar noch 10% mehr Dividende, bekommt eine Aktie eingebucht ins Depot, weil das nicht gehandelt wird. Das heißt, die kann ich gar nicht jetzt auf den laufenden Markt werfen und dann einfach woanders investieren. Das ist dann im Prinzip erst wieder rückabwickelbar, aber ich bekomme so noch, natürlich nochmal 10% mehr Dividende und da kann ich auch die, und das muss man schon sagen, relativ hohe Quellensteuer sehr gut verkraften, denn A ist die geschenkte Aktie quellensteuerfrei. Und B, sind die 10% mehr Dividende genau das in etwa, was am Ende doch an Steuer wieder sonst weggegangen wäre, wenn ich nicht umgeschrieben hätte. Die Entwicklung der Aktie, 47%, kann sich sehen lassen. Meine persönliche Dividendenrendite ohne die Aktien, die hier reingebucht wurden, was ja schon mittlerweile 2 waren, sind es 2,6%. Also hier sieht man auch, dass dieser Hebel wirkt. Noch zum Chart, die Air Liquide, genauso wie auch Linde im Moment, ein wenig in der Konsolidierungsphase, nachdem neue Hochs erreicht wurden. Deswegen kann man hier eigentlich immer dazu appellieren, wenn man wirklich möchte, einen dieser ja wirklich großartigen Unternehmen wie Linde, Air Liquide, ins Depot zu holen. Dann kann man solche Rücksetzer nutzen. Es gibt fast keine robusteren Geschäftsmodelle als diese der beiden, natürlich auch Air Products and Chemicals, wenn man diese mit reinzählen möchte. Und da muss man schon sagen, ja, der Trend ist deinen Freund in dem Falle laufen lassen, bis man einfach alt ist und davon natürlich schöne Dividenden kassieren kann, früher oder später. Es gibt außerdem noch News aus dem Hause Apple. Apple Intelligence. Natürlich, dass es nicht AI wie sonst heißt, also wie einfach die normale KI-Abkürzung ist, heißt es bei Apple, alles was Funktionen der KI sind, Apple Intelligence. Sehr cleverer Marketing-Trick, der natürlich wieder ein bisschen die Besonderheit der Apple-Features hervorhebt. Das ist einfach auch aus marketingtechnischer Sicht wirklich hervorragend. Da kann man einfach nicht meckern. Und diese KI-Futures wurden jetzt im Rahmen einer Keynote eben vorgestellt. Und die Analysten und Pressestimmen waren natürlich vom Lob bis Tadel in aller Bandbreite vorhanden. Manche haben mehr erwartet, manche sind wirklich begeistert. Und so auch Morgan Stanley und JP Morgan, da sind die Analysten wirklich begeistert. Genügend Gründe für einen nächsten Smartphone-Zyklus, der hier ausgerufen wurde. Und das wurde dann auch direkt in der Aktie implementiert. Der Kurs ging richtig schön nach oben. Die Apple-Aktie halte ich schon sehr lange. Mein Kaufkurs ist bei 43,45 und aktuell steht sie bei knapp 190 Euro. Die Entwicklung von 357% habe ich schon eingangs erwähnt. Natürlich kein kleines Unternehmen, aber mittlerweile für mich persönliche Dividendenrendite 1,78%. Das kann sich sehen lassen und das merkt man natürlich dann auch, wenn dann die Dividenden jedes Jahr ein bisschen mehr werden bei Apple. Zum Chart, wir sehen es hier nach dem Ausbruch aus der Konsolidierung, was hier die gelbe Linie darstellt, ging es dann also über die 175 Dollar drüber und dann mit einem wirklich starken Ansatz geht es jetzt eben Richtung 220 Dollar. Ein Rücksetzer auf die alten Hochs von 200 Dollar sind sehr wahrscheinlich, so Pi mal Daumen, und von dort aus könnte dann der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden. Ich bin und bleibe investiert, überlege hier gar nicht damit, auch noch irgendwelche Anteile zu verkaufen. Verkauft habe ich aber in Q2 trotzdem einige Unternehmen. Da wird der eine oder andere sagen, hey, wieso, weshalb, warum? Ich habe Autodesk verkauft. Ich habe Excel Services verkauft. Die habe ich auch länger schon gehalten. Die haben nicht ganz das gemacht und auch nicht mehr am Wachstum, was ich mir vorgestellt hatte. Deswegen habe ich hier den Exit gezogen. Bei Autodesk war der Punkt eher, dass man schnelle Gewinne hatte in kurzer Zeit. Die habe ich mitgenommen und dann kam dieser Rücksetzer aufgrund der buchhalterischen internen Überprüfung. Die war recht stark. Die habe ich zum Glück nicht mitgenommen, weil ich glücklicherweise vorher entschieden habe, die Gewinne mitzunehmen. Jetzt überlege ich natürlich wieder reinzugehen auf dem Niveau. Diese Prüfung ist abgeschlossen. Es ist alles wieder in Ordnung und insofern dürfte sich die Aktie auch wieder ganz normal entwickeln. Ein Unternehmen, was nicht so richtig in mein Depot gepasst hat, war Assurant. Es war ein Versicherer einfach zu viel. Ist auch nicht schlimm, wer sie hat. Einfach behalten. Das gilt fast für alle Unternehmen, die ihr hier jetzt gerade seht, die ich jetzt gerade aufzähle, die ich verkauft habe. Man kann nicht alle im Depot behalten, aber durchaus könnte man das bei denen. Ne? Also Fortinet und Palo Alto waren eher als Trades gedacht. Ich habe jetzt im Q1 schon angeteasert, dass ich die erste Unternehmen nicht ewig halte. Da bin ich eher bei CrowdStrike und bei Cloudflare im Thema Cybersecurity. Ich habe mich endlich von der Aktie von Teladoc getrennt, auch im tiefen Minus. Ich habe irgendwie keine Hoffnung mehr, dass das irgendwie was wird, auch wenn ich es mir nicht erklären kann. Dann Monolithic Power Systems, eigentlich ein cooles Unternehmen, Top-Dauerläufer. Ich habe es nicht so gefühlt, ich muss ehrlich zugeben, es muss irgendwie auch reinpassen ins Depot. Und wer da drin investiert ist, bitte bleibt dabei, ist alles gut. Tolles Unternehmen, tolle Zahlen, hervorragendes Wachstum. Und Workday, ja, hier war es tatsächlich auch der Trendbruch. Ich bin ja bei einem Rücksetzer eingestiegen und danach kam der Trendbruch, weshalb dann auch dieser Stopp, den ich gesetzt habe, gegriffen hat. Ich glaube, Workday kriege ich nochmal ein gutes Stück günstiger und habe sie nach wie vor auf der Watchlist. Meine Käufe im April schon, also schon wieder ein bisschen her. Cadence Design Software, ein Unternehmen aus dem Bereich der Software für Chipdesign, KI und eben auch sonstiger Simulationen. Tolles Unternehmen, ebenfalls ein Dauerläufer und so ähnlich wie Synopsys vom Typ her, also sprich da auch ein Gewinner, wenn die Halbleiterwerte laufen. Die Market Cap bei 85 Milliarden Dollar, keine Dividendenrendite, Depotgewichtung 1%, Haltedauer hier tatsächlich buy and hold, so wie bei Synopsys auch, da bin ich sehr überzeugt von. Tolles Unternehmen mit tollen Performances in der Vergangenheit, aber wahrscheinlich auch in der Zukunft. Außerdem Neuzugang im Depot Prologis. Sie sind Vermieter und Betreiber von Logistikzentren. Ihr kennt diesen Wert von Philipp. Er hat sie auch gekauft. Ich habe sie gekauft, nachdem dann der Rücksetzer war. Auf den Chart komme ich gleich nochmal. Market Cap von 106 Milliarden Dollar. Auch eine ordentliche Dividendenrendite. Und hier die Gewichtung knapp unter 1%. Auch hier möchte ich eher mittelfristig bis langfristig halten. Schaue natürlich immer mal drauf, wie sich der Wert so entwickelt. Und Factset ist ebenfalls in mein Depot gelandet, Lieferant für Finanzdaten und Informationen oder Finanzinformationen, hier mit 15,5 Milliarden Dollar, gerade ein bisschen günstiger als zuletzt. Dividendenrendite von 1,04% ist sogar recht viel für Factset, weil sie eben gerade ein bisschen runtergekommen ist. Also insgesamt drei, wie ich finde, spannende ja nach oder überhaupt Zugänge in meinem Depot. Nochmal zu Cadence, wir sehen hier diesen Chart, der einfach wirklich in einem intakten Aufwärtstrend ist. den möchte ich natürlich nicht entgegenwerten, sondern tatsächlich auch mitnehmen. Der Rücksetzer auf die $275 war ein kleiner Segen, bin ich rein. Und seitdem hat sich die Aktie auch schon fast wieder gut oder doch schon gut entwickelt und ist auf dem Weg zum Allzeithoch. Mein Investment Case hinter Cadenz Design Software Systems ist der Einzug der KI im Alltag. Es braucht natürlich eine gewisse Abstimmung technologischerseits und dahingehend, glaube ich, wird die KI hier auch softwareseitig nicht ganz ohne Kadenz durchlaufen, also verschiedenste Softwaretypen. Wettlauf der KI-Chips ist natürlich so gerade, was man mitbekommt, ja, also Nvidia, AMD, Intel, alle wollen hier den großen nächsten Chip und um den zu designen, wird man an Kadenz-Design-Software nicht vorbeikommen und deswegen haben sie auch diese großen Kunden. Diese Nachfrage wird weiter anziehen, weil dieser Wettlauf einfach weiter und weiter gehen wird. Und außerdem sind ein Dauerläufer mit wachsenden Umsätzen und Gewinn. Warum eigentlich nicht? Sollte das auch nicht weitergehen? Also bin ich mir eigentlich sehr stark überzeugt, dass das Unternehmen noch langfristig mir Freude machen kann. Nochmal zu Prologis. Eine Seitwärtsphase, die jetzt schon einige Monate, wenn nicht sogar über ein Jahr anhält. Da ging es eben immer runter zwischen 135, $38 auf runter, knapp unter $100. Und bei $100 etwa habe ich eingekauft. Dort halte ich die Aktie. Ich überlege es mir, ob ich mir an den Zwischenhochs bei 137% vielleicht erstmal wieder Gewinne mitnehme, bevor der einfach nochmal nach unten geht und danach wieder Ausbruch kommt. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher, wie ich da verfahren werde. Sollte der Ausbruch direkt kommen, halte ich die Aktie natürlich noch viel, viel länger. Es ist ein trotzdem noch krisensicheres Geschäftsmodell, denn Logistikzentren werden ja immer gebraucht. Also wenn Amazon wieder ein Logistikzentrum ja, sucht, dann finden sie das meistens bei Prologis, mieten das an oder leasen es und dann kaufen die das natürlich nicht selber, sondern machen das natürlich geschäftstüchtig, auch buchhalterisch klug. Und diese Nachfrage wird natürlich auf verschiedensten weiteren E-Commerce-Unternehmen aufbauen. Deswegen eine wichtige Infrastruktur, die da auch immer gebraucht wird. Und natürlich auch durch den wachsenden Onlinehandel gibt es mehr Bedarf nach guter Infrastruktur. Der Ausbau zum Allrounder der Logistikzentren ist ebenfalls ein Investment Case, was ich ganz gut finde, weil Prologis natürlich recht viele Flächen auf dem Dach hat zum Beispiel und so können sie mit Solarpanels recht schnell günstig auch den Strom erzeugen, das an die Kunden verkaufen und haben dort einfach einen Hebel, ohne wirklich viel mehr gemacht zu haben. Coole Sache, gefällt mir gut. Einfach wirklich ein sehr solides Unternehmen mit sinkenden Zinsen ist hier natürlich noch mehr zu holen. Factset, Bereitstellung von Kennzahlen für Planungen der Kunden. Die steigende Nachfrage nach Analyse-Tools ist natürlich auch ein Thema und eben auch hier Dauerläufer mit wachsenden Umsätzen und Gewinnen. So gefällt mir das gut. Der Rücksetzer auf die Zwischentiefs bei $390 etwa hat nochmal funktioniert. Ich bin etwas zu früh rein, könnte ich ja natürlich nochmal nachkaufen, aber muss ich jetzt noch nicht unbedingt. Sollte es hier noch tiefer gehen, kann ich das natürlich nochmal überlegen. Spätestens bei 375 bis 50 ist da durchaus nochmal eine zweite Position drin. Ansonsten halte ich es so, wie es jetzt im Moment ist. Außerdem, Redcare Pharmacy ist in diesem Quartal dazugekommen, wieder. Ja, manche sagen, hey, du warst doch investiert. Genau, im Q1 hatte ich ja verkauft, weil wir sehen es, also diejenigen, die bei YouTube dabei sind, sehen es zumindest, der Aufwärtstrend, der wurde kurzfristig gebrochen bei Redcare Pharmacy, weshalb ich da meine Gewinne mitgenommen habe, die ja zu dem Zeitpunkt knapp über 160% waren. Nun, kurzzeitig war es ein Fehler, denn die Aktie ging auf 150 hoch und dann plötzlich aber der Ausverkauf. Ja, der Trend tatsächlich nachhaltig gebrochen, weiter runter. Ich habe nachgekauft bei 125 etwa, als ein Rücksetzer kam und dann konnte die Aktie noch ein bisschen federn lassen, bis dann die UBS sagte, ja, Kursziel 89 Euro, alles gelaufen, ne? Alles, ganze Erholungsbewegung von Redcare Pharmacy, alles vorbei. Daran glaube ich nicht. Andere Analysten haben zum Beispiel Kursziel von 180 Euro. Ich glaube eher, dass dieser langfristige oder jetzt mittlerweile schon längerfristige Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Deswegen habe ich auch nochmal nachgekauft, nachdem die UBS so einen Unsinn erzählt hat. Aus meinen Augen, also ist jetzt private Meinung, ne? Keine Frage. Bei $95 Euro war dann die Unterstützung. Dort habe ich nachgekauft und konnte die Position glätten. Jetzt bin ich im Plus, weil natürlich der Zukauf da den Einstiegskurs nach unten gesetzt hat. Und seitdem ist die Aktie eigentlich recht stabil verlaufen. Ganz ehrlich, ich glaube, das E-Rezept ist erst gestartet und wird sich erst in den Büchern richtig nachhaltig festsetzen und dann natürlich auch dementsprechend Gewinne antreiben. Der demografische Wandel findet statt. Zum einen, das heißt mehr und mehr Bedarf auf der einen Seite, auf der anderen Seite werden die Kunden immer digitalisierter. Also sprich, früher waren es ja doch relativ viel ältere Kunden, die haben sich nicht an die Technik getraut. Jetzt mittlerweile geht man ja auch, ich sag mal, ist die Akzeptanz des E-Commerce einfach größer. Und dann gibt es natürlich noch Preisvorteile, gerade auch bei den nicht verschreibungspflichtigen Sachen, die eben hier die Kunden erstmal natürlich auch ein bisschen antrainieren. Und ich glaube, da gibt es viele Hebel, die dazu noch zum Erfolg führen können. Die Gewichtung bei 1,25% schon etwas höher, weil dieser Nachkauf eben stattgefunden hat. Ein weiteres Unternehmen, welches im letzten Quartal dazugekommen ist, ist Molina Healthcare. Hier ein astreines Beispiel von einem Trendbruch. Bei $425 war das hoch. Dann ging es erstmal stark nach unten. Klar, die US-Krankenversicherungsbranche hat so ein bisschen Gegenwind gehabt. Aber wie nachhaltig ist dieser Gegenwind? Ja, hier geht es ums nächste Jahr und vielleicht ist es auch gar nicht so dramatisch, weil man eben durch mehr Kunden gewinnt. Und das hat ja Molina Healthcare in den letzten Monaten oder Quartalen auch immer wieder bewiesen. Genauso wie natürlich auch andere Krankenversicherer, die einfach sehr gut arbeiten, sehr stark operieren und Molina ist finanziell kerngesund. Daher glaube ich, gibt es hier viele gute Gründe, diese Aktie zu kaufen. Ich finde, dass sie als Dauerläufer gut fungiert, auch wenn es hier natürlich relativ volatil aussieht, aber den langfristigen Chart ist man sehr, sehr stabil dabei, mit 1,2% auch eine ordentliche Gewichtung, mittelfristige Haltedauer, weil wenn die Aktie relativ schnell Richtung 400 hochgehen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich schnell mal einen Gewinn mitnehme. Da bin ich mir noch unsicher und unschlüssig, bin ja bei United Health und Oscar Health schon investiert. Ob ich den dritten Krankenversicherung langfristig halten muss, weiß ich nicht, wird sich dann entscheiden, wenn es soweit ist. Ein weiterer Zugang. Ich konnte nicht widerstehen. MarketAxess, ein Unternehmen, welches den Anleihenmarkt digitalisiert, so wie wir jetzt manchmal bei unserem Broker einfach uns einloggen, digital, da die Aktien kaufen oder auch andere Sachen. Ist das eher so bei Anleihen schwierig? Bei MarketAxess ist das möglich und da machen die großen Investoren, also die institutionellen, auch ihren Weg, dass sie dann natürlich über MarketAxess kaufen und wenn der Handel wieder mehr wird mit Anleihen, dann können die hier natürlich auch die steigende Nachfrage wieder zu mehr Wachstum führen. Mittlerweile, finde ich, ist die Aktie so stark eingestürzt, man muss sich es aus der Zunge zergehen lassen. Im Hoch bei $550, natürlich utopisch bewertet, aber dann ging es eben jetzt über die letzten 2-3 Jahre richtig stark nach unten auf knapp $200 und das sind die Unterstützungen aus dem Jahre 2018, 2019, also noch vor Corona, als der Markt noch ganz normal verlief. Ich glaube, da liegt eher eine Chance, auch wenn die Bewertung nach wie vor nicht gering ist, aber die hohen Margen, diese hohen Burggräben, die das Unternehmen hervorbringt und natürlich jetzt auf dem Niveau schon mittlerweile eine höhere Dividendenrendite, es ist mit 1,5% klingt nicht viel, ist aber für MarketAxess wirklich utopisch hoch, weil sie sonst eben wirklich bei 0,4-0,5% rumgestichelt sind, die waren also kein Dividendenwert, eher ein Dividendenwachstumswert und da ist der Einstieg mit 1,5 ja durchaus schon gar nicht so schlecht. Ein Qualitätsunternehmen, welches doch historisch tief bewertet ist. Ich bin jetzt rein. Ich schaue mir das Ganze mal an, habe auch ganz ehrlich gesagt einen Stopp bei $172, sollte es also da unten drunter gehen, bin ich da auch erstmal wieder raus, nehme ich die Verluste halt gerne in Kauf, aber ich glaube eher, dass wir hier eine Chance haben als ein Risiko oder ein höheres Risiko. Nachkäufe im Juni, die sich noch so ergeben haben und da habe ich einfach mal so die Position aufgestockt, noch vor den Zahlen CrowdStrike, dort konnte ich zum Glück noch ein bisschen nachlegen, weil die Position noch nicht so groß war. Jetzt immerhin mit 1% auch ein bisschen mehr drin. Market Cap mit 93 Milliarden natürlich üppig, aber man kommt nicht dran vorbei. Paycom, für mich ein Unternehmen aus der Software- und Gehaltsabrechnung und Personalwesen, welches einfach mittlerweile fundamental so günstig aussieht oder ist und ja trotzdem noch wächst. Also nicht so, dass das Unternehmen schrumpft, sondern es wächst, nur nicht so stark wie vorher. Also für mich klare Quintessenz, einfach mal aufstocken, den Einstiegskurs verringern und hier die erhöhte Dividende auch mitnehmen. Die haben ja erst kürzlich angefangen mit Dividendenzahlungen und sind jetzt mittlerweile bei 1%. Und Supermicrocomputer, relativ neu Zugang, jetzt auch im Juni erst. Und ja, das hat das charttechnische Gründe, die mich dazu geführt haben, ja auch einzusteigen. Sparpläne gab es natürlich auch, die ausgeführt wurden mit McDonald's und Starbucks. Also immer die Qualitätswerte, die einfach mal unter die Räder gekommen sind. Bei Starbucks sieht man es schon, es hat sich schon eine gute Erholungsbewegung aufgetan. Dort hatte ich dann geswitcht auf den McDonald's-Sparplan, als die dann eben unten waren. Und da scheint der Turnaround auch noch zu kommen. Also auch da bin und bleibe ich investiert und überzeugt. Meine Strong-Buy-Liste ist gar nicht mehr so breit. Zumindest jetzt nicht, was so die tieferen Überlegungen sind. Ich glaube, Bristol-Myers Squibb ist im Moment einfach eine gute Chance. Kann man sich mal anschauen, wenn man ein bisschen Dividende möchte. Und trotzdem einen Pharmakonzern, der eigentlich ja trotzdem noch solide operiert. Ich glaube, da gibt es eher auch mehr Chance als Risiko. Accenture, natürlich gut runtergekommen. Hier muss das Wachstum wieder ein bisschen mehr anziehen, damit der Trend gebrochen wird. Und Bruker, wir haben es schon mal angesprochen, in einem der letzten Podcast-Folgen, auch eine schöne Chance. Gerade als Small Cap würde ich sagen, doch eine schöne Nische, die man hier bedienen kann. Was sind denn deine Kaufkandidaten? Ich würde mich freuen, wenn du diese in die Kommentare schreibst und uns vielleicht auch eine kleine Begründung mitgibst, wieso, weshalb, warum. Ich möchte dich bedanken. Wie gesagt, der aktuelle Podcast 244, da geht es dann um die REITs, wird erst nächste Woche erscheinen, sprich dann am 21. bzw. 22.06. Diese Woche fällt es leider aus. Wer noch mal reinhören möchte oder noch nicht reingehört hat, die letzte Folge sind diese vier günstigen Smart Caps, die wir mitgebracht haben. Ansonsten natürlich noch der Depot-Rückblick oder das Depot-Update von Philipp. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, vor allen Dingen auch einen schönen Beginn der EM. Genießt die Zeit und macht es zu einem Sommermärchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Beachte bitte unseren Disclaimer.